Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Dieses Mal wieder in einer Dreierkonstellation und zwar mit der Stimme der Nation, der Julia Eisenrieder. Und mit Dr. Martin Hjorn. Martin, hallo, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Und ja, ihr erwischt mich gerade in meinem Arbeitszimmer im Homeoffice.
Das wo ist? Wo ist dein Arbeitszimmer, Martin?
In Berlin.
In Berlin, in der Hauptstadt, natürlich, ja. In der Hauptstadt. Martin, erzähl uns vielleicht mal ein paar Dinge über dich. Stell dir mal kurz vor, wie es dir, was du so machst eigentlich, ja, unseren Hörern und Hörerinnen.
Ja, also vielleicht etwas zu meiner Person dann. Also viele werden wahrscheinlich nicht wissen, dass ich auch einen südkoreanischen Namen habe, nämlich Jongbom. Alle kennen mich unter dem Namen Martin. Vielleicht, das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Meine Eltern sind ja damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mein Vater kam 1970 als Bergarbeiter nach Deutschland, hat dann dort in der Zeche Oberhausen-Osterfeld gearbeitet unter Tage. Meine Mutter kam 1971 als Krankenschwester in die Bundesrepublik und waren eigentlich Buddhisten und wussten auch nicht, wie der Hase in Deutschland läuft. Ne? Und da kam eine Frau, die wurde unsere Patentante, eine ich würde sagen, fundamentalistische Christin, die uns dann in die Kirche mitgezogen hat und gesagt, okay, lasst alle Kinder taufen. Also das kann man ja als Zwangschristianisierung sehen, wie okay. Auch immer. Oder ja, so haben wir dann auch deutsche Namen alle bekommen. Meine ältere Schwester heißt Julia, auch Julia. Und dann meine jüngere Schwester Simone und Martin. Mein koreanischer Name, wie gesagt, Jongbom eigentlich. Aber warum ich das erzähle, ja, diese Migrationsgeschichte ist ja ein Teil meines Konstrukts, meiner Identität. Die Migrationsgeschichte der Südkoreaner in Deutschland ist ja 58 Jahre alt mittlerweile in diesem Jahr. Aber bedauerlicherweise ist diese Geschichte nur wenig bekannt im kollektiven Gedächtnis unseres Landes. Und ja, ich bin ehemaliger Eishockeyspieler und habe im Jahr 2010 dann den Verein Hockey is Diversity gegründet. Das in Kürze.
Springen wir da gleich mit drauf, weil unsere Hörerinnen können es leider nicht sehen, aber dein virtueller Hintergrund zeigt ja auch das Logo von Hockey is Diversity. Und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen einmal erzählen, was genau dahinter steckt, hinter Hockey is Diversity, das du ja 2010 mit Peter Goldbach dann gegründet hast.
Ja, ich vielleicht etwas über die Beweggründe. Als Eishockeyspieler mit südkoreanischen Wurzeln ist eigentlich eine Seltenheit, war ich selber oft Zielscheibe von rassistischen Beleidigungen, die ich auf und neben dem Eis erdulden musste. Also angefangen vom Amateurbereich bis hin zum Seniorenbereich. Und so schön die Wiedervereinigung auch war für das Land, sportlich gesehen war es für mich immer schwierig, gerade im Osten zu spielen, denn ich wusste, dass mich dort rassistische Beschimpfungen von Spielern der gegnerischen Mannschaft, Eltern, aber auch vom Betreuer erwarten. Also wie Schlitzauge oder Japse, Fiji oder Spiel doch auf dem Reisfeld. Und ich bin mir sicher eigentlich, dass die Schiedsrichter das mitbekommen haben, aber damals entschied man sich dafür, nicht einzugreifen. Aber auch im Seniorenbereich beim DEL-Spiel in Augsburg erinnere ich mich, wie die Fans asiatische Gerichte nach mir riefen, also nicht nur riefen, sondern schrien und dabei herzhaft lachten. Und ich muss sagen, das hat mich nicht kalt gelassen. Das geht schon richtig unter die Haut. wenn tausende Menschen dich auslachen und dir damit sagen, du bist nicht Teil dieses Spiels. In Kassel, auch beim DL-Spiel, wurde ich von so einem Security-Mitarbeiter aufgehalten, als ich in die Mannschaftskabine wollte. Ich glaube, das war nach kurzen Warm-up draußen, also, und dann wollte ich rein und dann befragte der mich, welche Funktion ich im Team habe. Kein anderer wurde aufgehalten, außer meine Person, weil der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass einer, der asiatisch aussieht, Eishockey spielt. So eine Art, ist ja eine Art Mikroaggression, wie man das beschreiben würde. Aber es gibt noch viele weitere Beispiele, die ich hier nicht alle chronologisch aufzählen möchte. Aber all diese Beschimpfungen, wie ich auch vorhin erwähnt habe, die sollten mir einfach zu verstehen geben, dass einer, der so aussieht wie ich, nicht Teil dieses Sports ist. Und aber gerade dieser Aspekt, diese ewig gestrige und ignorante Denkweise, hat mich als Player of Color extrem geärgert. Und diese Erfahrungen haben mich auch weit nach Spielende beschäftigt, auch wenn wir mit dem Bus unterwegs waren und ich sowas erlebt habe, dann ich weiß, alle anderen schliefen oder so, aber ich war hellwach, weil mich das extrem beschäftigt hat. Und es gab dann zwei Optionen für mich. Entweder ich kehre dem Sport den Rücken zu oder ich gehe die Sache an. Und ich entschied mich für Letzteres, weil ich mich geweigert habe, das Eisstadion diesen ewig gestrigen zu überlassen. Weil Eishockey ist auch meine Heimat. Ich bin Teil dieses Spiels. Und das war die Geburtsstunde von Hockey is Diversity. Und zu unseren Zielen möchte ich sagen, unser Ziel ist es, jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen. Wir wollen Eishockey zu einem inklusiven Ort gestalten, der alle willkommen heißt, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Ethnie, körperlicher Beeinträchtigung oder Religion. Mit unserem Verein wollen wir auch zur Schaffung einer antirassistischen und antidiskriminierenden Willkommenskultur im Eishockey beitragen. Das ist, ja, ich will jetzt nicht näher auf die Projekte eingehen, aber so erstmal die Zielsetzung von unserem Verein.
Martin, ich möchte auf deine Vita nochmal kurz eingehen. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Weil das ist für mich jetzt, ich glaube, für viele, die jetzt zuhören, ein sehr interessanter Punkt. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Weil du hast ja vorher, an sich hast du ja was Wahres angesprochen, ja. Es ist einfach nicht viele, wie du gesagt hast, People of Color, ist in diesem Sport, ja. Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Das war eigentlich zufällig. Okay, man kann sagen, Krefeld ist ein Eishockey-Standort. Aber zu der Zeit, ich bin ja 79er Jahrgang und
bester Jahrgang.
Damals, ja, also da, ich muss sagen, da muss ich echt sagen, 79er Jahrgang von der Nationalmannschaft. Wir haben, glaube ich, ganz kurz ein anderes Thema, aber da, wir haben, glaube ich, drei Ärzte, ein paar Rechtsanwälte und einen Harvard-Professor mit Oliver Jonas. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Jahrgang. Aber jetzt zu deiner Frage, Karl. Ja, es ist eigentlich zufällig passiert, weil mein Vater ist Taekwondo-Meister. Der wollte, dass ich auch Taekwondo ausübe, einfach für die Selbstdisziplin, aber auch für die Selbstverteidigung. Aber wie das halt so ist, mein Vater ist Jahrgang 39, also die Kriegsgeneration und in der Erziehung extrem hart. Und so war das dann auch, wenn ich mit ihm Taekwondo-Training hatte. Und ich konnte da einfach nicht, weil es einfach zu hart war, dieses Training. Mein Traum war da immer eigentlich Fußballspieler zu werden, Fußballtorwart. Weil damals gab es ja noch Bayer Oerdingen, die ja sehr erfolgreich waren. In der, ich glaube, erste Liga war das. Und ja, meine Schwester war damals Eiskunstläuferin und ich bin dann zufälligerweise mal mit. Und in dem Stadion war dann ein Trainer, der Spieler gesucht hat. Und ja, mein Vater, für ihn war das Ziel einfach, dass ich nicht auf dumme Gedanken komme, weg von der Straße, und hat dann diese Sportart für mich ausgewählt. Ich wusste ja gar nicht, wie um mir geschieht, weil er hat mich dann einfach, also nach dem Gespräch mit dem Trainer, dann sind wir zum Eishockey-Shop, der hat mir ein paar Schlittschuhe gekauft, ohne irgendein Wort zu sagen, und er schaute mir aber in die Augen, und ich habe aber so im Nachhinein wusste ich, das war so ein Vertrag zwischen meinem Vater und mir, dass ich jetzt anfange, Eishockey zu spielen. Und so kam das dann zustande.
Wie alt warst du da, Martin?
Fünf.
5. Ah, also doch schon sehr, sehr früh.
Ja, sehr früh.
Und ich habe nur eine Frage zu der Geschichte, die du mir erzählt hast. Wenn du gesagt hast, du bist nach Hause gefahren im Bus, du hast dir immer noch Gedanken gemacht über solche Anfeindungen und so weiter. Hattest du da nicht Vertraute innerhalb der Mannschaft? Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, oder? Es ist ja eine Mannschaft, ja. Du hast deine Mannschaft, deine Kollegen. Und war das für dich ein Anker? Also war das wichtig, mit denen auch zu sprechen? Oder ist das irgendwas, was du sehr mit dir selber ausgemacht hast?
Ja, ich habe das eher für mich selber ausgemacht. Wollte meine eigenen Gedanken dazu erstmal machen, bevor ich damit andere belaste, die ja andere Gedanken hatten. Das nun Familie, die haben ja auch, ich wollte sie einfach nicht belasten. Einige, die das mitbekommen haben, sind ja auch zu mir gekommen, haben gesagt, hey, vergiss es oder es ist ja alles, ach, lass es doch einfach unter dem Teppich kehren und so, aber so einfach ist das nicht. Es ist zwar nett, diese aufmunternden Worte zu erhalten, aber ich glaube, einer, der das am eigenen Leibe erlebt, das ist immer anders. Ne? Und deswegen wollte ich damit erstmal keinen belasten, damit mich erstmal selber damit beschäftigen.
Hattest du damals eine Anlaufstelle vielleicht im Verein, an die du dich hättest wenden können? Und hattest du das Bedürfnis auch, dich an jemanden zu wenden? Oder sagst du, na, das kann keiner außer mir nachziehen, ich mache das mit mir selber aus?
Nein, ich muss sagen, Julia, ich habe schon sehr früh gelernt, dass Rassismus biorhythmisch erfolgt. Also ich war ja sehr jung, als ich zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen. Ich habe das persönlich zwar nicht erlebt, aber das ist etwas, was in meinem Kopf tief und fest verankert ist. Diese Bilder, wo ganz normale Menschen, die plötzlich über Nacht ja zu Menschen geworden sind, die anders aussehende Menschen töten wollen. Und dieses Bild geht mir nicht aus meinem Kopf, wo tausende Menschen vor diesem Sonnenhaus stehen, Molotow-Cocktails werfen und die Haustür verbarrikadieren, damit die Menschen nicht rauskommen. Sie sollen elendig in den Flammen verbrennen. Und diese Welle habe ich ja selbst auch miterlebt, auch in Krefeld. Ja, es ist ja über 250.000 Einwohner, schon eine mittelgroße Stadt. Aber wie ich dann selber auch erlebt habe, wie auch Klassenkameraden, wo ich habe ganz normal in der Nähe, wo ich wohne oder damals gewohnt habe, mit meinen Eltern Street Hockey gespielt mit Freunden und plötzlich wurde ich umzingelt und dann schrien die dann, verpiss dich aus unserem Land, du hast hier nichts verloren. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war ein Klassenkamerad, den ich dort entdeckt habe, mittendrin, also mittendrin im Mob, der dann gesagt hat zu diesen Redelsführern, hey, lass den in Ruhe, den kenne ich, lass den in Ruhe. Und aus dem Grunde ist mir eigentlich da auch nichts passiert, physisch gesehen. Ja, das ist, wenn man das als junger Mensch erlebt, schon sehr traumatisch. Und von daher wusste ich, und da komme ich nochmal auf deine Frage zurück, Julia, wusste ich schon sehr früh, dass solche Dinge, da gibt es keine Anlaufstelle. Wer kann das nachvollziehen? So etwas, ein Mensch, der so etwas nicht erlebt hat, das ist doch wie eine Fantasiegeschichte für den. Und deswegen war mir klar, ich muss damit selber klarkommen erstmal.
Aber das ist natürlich, Martin, wenn ich da jetzt einhaken darf, das ist natürlich dann auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt, den du da anführst, weil wenn du sagst, wenn das jemand nicht selbst erlebt hat, dann kann es nicht nachvollziehen, dann kann auch keine Anlaufstelle sein. Das ist natürlich schon ja in sich problematisch, oder Martin? Wenn man das weiterdenkt, ja, weil ist jetzt ganz ehrlich, ich habe sowas auch noch nie erlebt, ja, das ist die Wahrheit, Martin. Ich kann jetzt nicht für die Julia sprechen, aber es ist doch dann trotzdem so, dass ich kann vielleicht nicht genau die Gefühle nachvollziehen, aber dass es falsch ist, das kann ich ja doch, oder? Also mit einem moralischen Kompass. Nein?
Ja, doch. Also, dass man das in gewisser Weise nachvollziehen kann, natürlich nicht so wie einer, der davon betroffen ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da war ich auch sehr jung. Noch, als ich diese Dinge erfahren habe, im Jugendbereich, natürlich im Seniorenbereich ist es etwas anders gewesen, aber ich glaube, die Zeit war einfach auch noch nicht reif.
Okay, verstehe.
Ich glaube, einfach durch die Black Lives Matter Bewegung, die wir erlebt haben, gibt es eine gewisse, wie soll ich sagen, man hört zu in einem gewissen Maße. Und damals war es halt nicht so. Damals mit den 90ern, Anfang der 90er, war das sehr schlimm. Also mit Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Hoyerswerda, all diese Dinge, die passiert sind. Ich erinnere mich, dass auch Neonazis, damals konnte man die ja noch erkennen anhand der Kleidung, ne? Springerstiefel, also ganz klischeehaft, Bomberjacke, Glatze und sowas, ja. Waren auch im Stadion zu sehen, in Krefeld oder in Berlin und so weiter. Ja, das ist das. Von daher, die Zeiten haben sich etwas geändert.
Und weil du gerade den Faktor Zeit ansprichst, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, nämlich wenn du jetzt damals nimmst und heute und deine Tätigkeit seit der Gründung bei Hockey's Diversity, würdest du sagen, es gab Entwicklungen und wenn ja, welche? Und vielleicht gab es ja auch positive.
Ja, also Fakt ist, wir existieren seit 2010 und wir haben wirklich 10 Jahre benötigt, um in der deutschen Eishockeywelt Gehör zu verschaffen und auch in gewisser Weise sichtbarer zu werden und auch nicht mehr ignoriert zu werden. Und das leider erst nach dem Vorfall zwischen Senna Okolace und Daniel Pietta. Wie ihr wisst, dieser Fall hat ja auch internationale Schlagzeilen, hat ja für internationale Schlagzeilen gesorgt. Sensibilisiert wurde das ja auch durch die Black Lives Matter-Bewegung. Die Medien waren ja auch sehr präsent, was diese Thematik anbelangt. Aber ich muss sagen, es gab genügend rassistische Vorfälle, die Players of Color erfahren haben, die vielleicht nicht auf DEL-Niveau gespielt haben, die aber nicht diese mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, wie der Pietta Akolaze-Fall. Das war ja begünstigt durch diese Black Lives Matter-Bewegung. Und das gilt auch für die Gegenwart. Von daher, wir sind am Anfang unserer Arbeit und zum Teil erlebe ich oder erleben wir immer noch so eine Kultur der Verharmlosung, eine Kultur des Wegschauens, aber dem müssen wir ein Ende setzen, denn und den Anfang für diese Entwicklung haben wir mit der Partnerschaft mit der DEL vollzogen. Wir wollen gemeinsam an dieser Thematik arbeiten. Aber nichtsdestotrotz liegt noch viel Arbeit vor uns und wir von Hockey is Diversity hoffen natürlich auch, dass wir mit dem DEB so eine Art langfristige und nachhaltige Partnerschaft eingehen können wie mit der Penny DEL.
Martin, ich möchte jetzt auf was eingehen, auch wenn das jetzt ein bisschen philosophisch ist, aber es ist ja eigentlich fast auch schon ein bisschen erschreckend, weil du hast ja jetzt gesprochen, dass die Zeit jetzt reif ist. Also könnte man ja sagen, das ist momentane Zeitgeist, ja. Denkst du oder hast du die Befürchtung, dass dieser Zeitgeist auch wieder abebbt? Weil das ist ja die Konsequenz. Wenn es eine Zeitgeistfrage ist, dann kann es sein, jetzt ist es okay. Und in 5 Jahren ist es wieder vollkommen irrelevant, ja, weil wir alle so schnell irgendwie lebendig sind. Hast du die Befürchtung? Weil das ist die Konsequenz und das ist
Ja.
ja keine schöne eigentlich, wenn man es weiterdenkt.
Ja, du hast da vollkommen recht, Karl, weil, und ich habe ja in meinem Gastbeitrag für euch auch geschrieben, ich gehe mit meinem Migrations- oder mit meiner äußerlichen Migrationsgeschichte gehe ich schlafen, ich wache morgens damit auf. Das Problem ist nicht weg. Aber die Menschen, die an diesen Macht- und Entscheidungspositionen sind im Eishockey, die sagen, die von Rassismus nicht direkt betroffen sind, ja, die vielleicht während ihrer Arbeitszeit sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, die aber nachdem um 18 Uhr Feierabend ist, nach Hause gehen und ein anderes Leben führen, wo diese Rassismusthematik kein Thema ist. Ja, die Gefahr ist da auf jeden Fall. Und wenn man sich das ja auch anschaut, wie die Strukturen vom Internationalen Eishockeyverband angefangen bis DEL-Vereine, DEL-2-Vereine, selbst auch der DEB. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ja, da ist halt diese Betroffenheit, die nicht da, dieses, wo man sagt, diese Thematik aufgrund dessen wird nicht vergessen, sondern es wird weiter behandelt. Also ich gebe dir da recht, Karl, die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass wenn die Thematik abebbt medial, dass dann auch dann die Wichtigkeit dieser Thematik dann auch vielleicht an zweiter Stelle kommt oder an dritter Stelle und so weiter.
Und denkst du, Entschuldigung, Julia, jetzt muss jetzt noch eine Frage, da muss ich
Alles
eine
klar.
Nachfrage. Entschuldigung, Julia. Martin, wenn jetzt der Sport, jetzt gehen wir mal in diesem, wir reden ja oft vom Sport per se, aber jetzt sehen wir mal kurz, wirklich ganz spezifisch über Eishockey. wenn der Sport anders geprägt wird, also sagen wir, der würde jetzt in Japan noch populärer, in Korea noch populärer, in, weiß ich nicht, irgendwo, in sage ich jetzt ganz, in Südafrika noch populärer oder was auch immer. Denkst du, dass das auch einen großen Einfluss hätte auf das Ganze? Weil man sieht ja, nehmen wir mal die NHL und schauen wir mal dort farbige Spieler und nehmen wir dann Basketball, Baseball, Football und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, muss man ja ganz klar sagen. Ja, das ist ja die Sportart mit den wenigsten, sagen wir mal, People of Color, um das mal so zu umschreiben. Denkst du, dass das auch, dass die Sportart, wenn sich die verändert, dass das auch einen sehr positiven Einfluss hat?
In gewisser Weise. Wir haben ja erlebt mit Japan, der IIHF hat ja jahrelang versucht, in Japan Eishockey populärer zu machen, haben sie aber nicht geschafft. Ich sehe das etwas anders, weil wir, um unseren Sport populärer zu machen, müssen wir erstmal sehen, dass viele, also Eishockey-Nationen in Europa, wir sind ja von dem demografischen Wandel betroffen, die Gesellschaft wird immer vielfältiger. Wir haben empirische Belege dafür. Dann müssen wir uns die Frage setzen, wie können wir, wenn wir unseren Sport weiter öffnen wollen, weiter populärer machen wollen, wie können wir andere Demografien erreichen? Wir haben einen großen, ja, wir haben viele, also viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. Das ist auch ein Potenzial für den Sport. Und ich denke, da muss man auch im Gespräch mit den Eishockey-Ausrüstungshersteller einen Dialog herstellen und einen Weg finden, eine Lösung finden, wie wir auch Equipment kostengünstiger gestalten können für nicht nur People of Color oder Flüchtlingskinder, Kinder aus sozial schwachen Familien, wie wir denen einen Zugang zu diesem Sport ermöglichen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen zu den anderen Ländern. Ich denke, ja, wir haben ja einen Eishockey-Weltverband und der Eishockey-Weltverband muss sich ja auch dann auch mal die Frage stellen, die Weltmeisterschaften, wenn die den Sport größer machen wollen, wenn es denen nicht nur um Finanzen geht, sondern wirklich den Sport populärer machen wollen, zu schauen, wie können wir dort den Sport weiterentwickeln. Und auch versuchen, vielleicht dort auch Weltmeisterschaften zu organisieren, nicht nur in Europa oder in Kanada.
Okay. Ich denke zum Beispiel, Martin, das, was du vorher angesprochen hast mit diesem Ausrüstung und etc., das ist, denke ich, ein sehr, sehr großer Punkt. Ich bin immer der Meinung, Revolutionen funktionieren nur, wenn sie von oben und von unten kommen, also von mehreren Seiten. Und da muss man auch das immer ansprechen, weil Julia widerspricht mir, aber das ist doch auch ein wichtiges Thema, das wir immer hören bei unseren Integrationsveranstaltungen und so, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, auch den Zugang ihnen zu verschaffen, weil unser Sport einfach teuer ist. Das ist einfach
absolut ein Faktum, ja. Ich muss dir sagen, ganz klar, Karl, meine Eltern, wie ich gesagt habe, sind als mein Vater als Bergarbeiter, meine Mutter als Krankenschwester gekommen. Die Eishockey-Ausrüstung war für mich enorm teuer. Sicherlich gibt es viele andere Geschichten, also viele Spieler, wenn ich an Sebastian Elving denke oder so, ja, das sind auch wirklich Geschichten, die unter die Haut gehen. Aber bei mir war es so, dass meine Schwester zum Beispiel, die hatte einen geliebten Roller, eine Vespa. Die hat ihren Roller verkauft, damit ich für die nächste Saison ein paar Handschuhe hatte und ein paar vernünftige Schlittschuhe. Du weißt ja, Schlittschuhe sind das A und O eigentlich. Und die sind extrem teuer. Und wir müssen da einen Weg finden, wenn wir nachhaltig über unseren Sport denken, unseren Sport populärer und größer machen wollen. Weil ich höre nur Gemeckere auf sehr hohem Niveau, aber ich sehe kein Handeln. Und das Handeln wäre, sich an den Tisch zu setzen, einem runden Tisch, mit den Manufacturers und zu sagen, hey, lasst uns einen Weg finden, wie wir diesen Sport günstiger machen können. Dass es eine Win-Win-Situation, also so eine Win-Win-Situation wird für beide. Jeder hat gewonnen. Wir können unseren Sport größer machen. Ihr habt etwas davon. Wir gewinnen neue Demografien. Das wäre sehr wichtig.
Bin ich dabei. Julia?
Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten die Frage von Karl weiter hinten gehabt. Ich würde nämlich jetzt so gerne auf dieses Thema Sportverbände eingehen. Danke, ja. Karl, super Timing. Weil du die IHF zum Beispiel auch angesprochen hast.
Ja.
Meine Frage an dich, wie nehmen, jetzt nehmen wir doch die IHF an her, wie nehmen die sich denn des Problems des Rassismus in deinen Augen an und nehmen sie sich überhaupt dem Thema an?
Da muss ich ganz klar sagen, da sehe ich, also bei den Sportverbänden muss ich ganz klar sagen, außer beim Fußball, die FIFA oder UEFA, okay, das ist halt debattierfähig, ob man sagen kann, das ist wirkliches, authentisches Engagement, aber zumindest machen sie etwas. Beim Fußball sehe ich, dass Engagement da ist, aber von dem Weltverband fast gar nichts. Also ich sehe kaum bis halbherziges Engagement gegen Rassismus bei den internationalen Sportverbänden. Vielleicht liegt das auch daran, dass die sagen, das ist etwas, was die nationalen Verbände machen müssen oder angehen müssen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es liegt, wenn halbherziges Engagement vorliegt, mehr vornehmlich Symbolpolitik. Also Symbolpolitik. Und für mich hat das fatale Folgen für Players of Color, die von Rassismus betroffen sind. Und die internationalen Verbände haben hier eine absolute Bringschuld. Sie müssen gewähren, dass unser Sport für alle offen ist, unabhängig von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Gender oder körperlicher Beeinträchtigung. Und es ist wichtig, dass diese Entscheidungsträger und Menschen in Machtpositionen unseres Sports nicht in Legislaturperioden wie etwa Bundestagsabgeordnete denken oder in welchen höheren Positionen kann ich noch kommen, wenn ich nicht anecke, mich anpasse, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen, um systemische Veränderungen voranzutreiben. Wenn man sich die Struktur vom Internationalen Eishockeyverband anschaut, vom Council, wo der Franz ja auch drin ist, da sind ja bis auf zwei Frauen, sind es ja meistens alte Herren, die da drin sitzen, kaum Diversität dort vorhanden. Und da frage ich mich, auch in diesen Ländern ist doch auch der demografische Wandel, dort wird es doch auch bunter. Wieso reflektiert sich das nicht in diesen Strukturen? Und ich finde, dass jeder dieser Entscheidungsträger, der hat Verantwortung, unsere Sportwelt ein Stück weit besser zu hinterlassen, wie er es vorgefunden hat. Das zum Ersten, dass Gleichberechtigung und Inklusion gelebt und sichergestellt sind und in ihren Verbandsstrukturen den Stand der heutigen, unserer immer bunter werdenden Welt integriert wird. Ich frage mich sonst, warum will man Führungskraft werden? Warum sonst will man dort in so einem Council sein oder IAHF President? Warum will man das sein, wenn man diese Veränderung nicht möchte? Das zu deiner Frage, Julia.
Jetzt muss ich wieder kurz nachfragen, Martin, da möchte jetzt kurz der Anwalt des Teufels sein, weil ich stimme dir da zu 100% zu. Ich habe vorher schon gesagt, von oben, von unten. Es muss natürlich auch sein, weil du hast am Anfang was sehr Wichtiges gesagt, finde ich persönlich. Martin, du hast gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich drehe mich um und das war's für mich und ich vergesse das Ganze in Anführungszeichen oder ich engagiere mich und mache was. Ja. Um dann auch in so ein Council reinzukommen oder Führungsposition, du musst natürlich das auch wollen, oder? Martin, das muss man auch sagen. Nennen wir es wieder diese People of Color, die müssen dann natürlich auch diese Führungsposition wollen und ja, mit Sicherheit diese einfache Position, also ja, diese nicht immer oft einfache Gegenposition auch einnehmen wollen. Weißt du, was ich meine, Martin? Also, dass das eben auch wieder von unten, von oben, du musst die Möglichkeiten schaffen, dass sie dorthin kommen können, aber dann brauchst du natürlich auch Menschen, die das wollen und sagen, nein, der einfache Weg wäre vielleicht, ich drehe mich um, aber nein, ich gehe da jetzt rein, auch wenn es weh tut und ich mache eine Veränderung, so wie du ja das beschrieben hast, Martin.
Ja, aber wir wissen ja, wie die Welt tickt, Karl. Also die Eishockey-Welt kann wunderschön sein, wunderschön solidarisch. Die Eishockey-Welt kann auch extrem, extrem gemein und fies sein. Und ich muss da sagen, die Menschen, die wirklich Veränderung wollen, aber es nicht gewollt ist, weil es Konsens nicht erreicht oder wie auch immer. Wissen wir ganz genau, dass die mundtot gemacht werden. Das ist das eine. Das zweite, dass Players of Color in diese Position reinkommen wollen. Ja, das ist ein Ziel von Hockey is Diversity. Das möchten wir gerne machen. Deswegen haben wir auch die Partnerschaft mit der DEL, wo wir Player of Color identifizieren im Nachwuchsbereich. Auch im Seniorenbereich als Coaches, die als Coaches tätig sind, dass die eine Art, ein Wissenstransfer erhalten von erfahrenen Coaches, die schon lange dabei sind, wie ein Uli Liebsch, der einen enormen Erfahrungsschatz hat. Und wir hatten da ein wirklich tolles Gespräch und wir wollen da, also Player of Color zu diesen Camps, also den Future Camps, entsenden und dass sie dort die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Ne? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, in so einen Verband zu kommen. Natürlich, ich glaube, viele Sportstrukturen versuchen doch schon zu schauen, wen holen sie da rein. Ne? Das ist also eine Art Kooptierung von Personen, damit so ein Konsens herrscht. In gewisser Weise. Einerseits verständlich, andererseits nicht verständlich für Menschen, die Veränderung reinbringen wollen, frischen Wind, dass die von vornherein ausgegrenzt werden durch diese Kooptierung. Ja, also da kann man, glaube ich, noch lange diskutieren. Es ist alles auch ein wenig, oder nicht nur ein wenig, es ist alles sehr politisch, was das anbelangt. Und ja, damit würde ich das erstmal so im Raum stehen lassen.
Und du hast einmal gesagt, dass es eines nachhaltigen Plans zur Bekämpfung von Rassismus bedarf. Wie sieht dieser Plan denn aus? Und was können vielleicht Trainerinnen, Vereine, was können die schon machen?
Ja, also erstmal ist es wichtig, dass die Thematik muss zur Chefsache gemacht werden. Also gerade die an der Macht sind, die wirklich entscheiden können, mitgestalten können, nicht nur mitverwalten, sondern mitgestalten. Die müssen sagen, es muss zur Chefsache gemacht werden. Das ist eine Thematik, die müssen wir angehen. Die müssen die Notwendigkeit sehen von Diversity und Antirassismusarbeit, dass diese Dinge ein integraler Bestandteil wird des Verbandes, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit auch zu behandeln. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es muss eine Herzensangelegenheit werden. Und der Plan zur Bekämpfung und dem Verlernen von Rassismus, es muss sich in den Instrumenten widerspiegeln, in den Gremien, die dafür geschaffen werden, in den Regularien, im Einstellungsverfahren, in den Stadien, in den regelmäßigen Diversity-Schulungen für Front Office, Back Office, Game Officials, Security, Spielerinnen, Coaches, Management, muss sich in der Kommunikation widerspiegeln, in der Bildung, Fortbildung, in der Infrastruktur etc. Wir haben ja gesehen, nicht nur beim Pieter Akulatze-Fall, aber auch beim Fußball gab es ja einen Vorfall bei dem Verein Union Berlin, wo es zu einem anscheinenden rassistischen Vorfall kam. Und der Pressesprecher dann gesagt hat, ja, es ist aber sehr schwierig für den weißen Spieler rassistisch zu sein, weil er mit einer schwarzen Frau liiert ist. Aber, und das zeigt mir einfach, dass das so oberflächlich und so dumm ist, auch von ihm so etwas zu sagen. Nur weil er mit einer schwarzen Frau liiert ist, behauptet er, kann er keine rassistischen Handlungen tätigen. Das sagt mir schon alles. Das ist einfach nur oberflächlich und unauthentisch. Ja, wie gesagt, im Groben muss sich das alles in dem, was ich gesagt habe, in der Infrastruktur einfach widerspiegeln.
Ich denke, Martin, da möchte ich kurz darauf eingehen, weil das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Das hört man so oft, oder ja, ich habe doch Freunde, die homosexuell sind, oder kann ich nicht homophob sein. Ich habe doch, ja, ich kenne sehr viele farbige Menschen und deswegen ist es alles kein Problem. Das ist für mich ja sehr, sehr, ja, ich verstehe die Argumentation immer nicht wirklich, ja. Also das macht für mich jetzt keinen Sinn. Ich kann ja trotzdem, nur weil ich jemanden kenne, heißt es noch lange nicht, dass ich dann andere Menschen, die ich vielleicht nicht so toll finde, dann, ja, nennen wir es mal, diskriminiere oder eben mit beleidige. Das ist für mich auch ein sehr, sehr schwieriges Argument, das für in die Tiefe nicht nachvollziehbar ist. Also, weil wenn man es nur, das braucht man nur einmal den Vorhang aufziehen und dann sieht man auch schon, dass das ein Problem darstellt. Weil wenn das Argument wäre, dann wär niemand rassistisch auf dieser ganzen Welt, ja. Weil irgendwie, ich kenne immer jemanden, der farbig ist oder homosexuell oder sonst irgendwas, ja.
Ja, absolut. Also ich denke, es gibt ja nicht nur also dieses Beispiel, was du genannt hast, sondern auch zum Thema Rassismus. Die sagen, ja, aber ich gehe jeden Tag zum türkischen Gemüsehändler oder ich bin mit einer, also meine Nichte hat einen philippinischen Hintergrund oder halt sowas, ja. Das sagt ja nicht aus, dass man sich dann mit der Thematik tiefer auseinandergesetzt hat. Ich glaube, und das sagen wir auch bei den Diversity-Schulungen, die wir mit Ingolstadt gemacht haben, durchgeführt haben und auch mit der DEL-Geschäftsstelle, dass, ja, das sind ja Aussagen, die nichts, also nicht tiefergründig sind, also nichts aussagend eigentlich sind. Ne? Und ja, und man entlarvt sich ja auch dabei, dass man eigentlich von der Thematik nichts weiß.
Ich finde nur immer, das muss ich jetzt noch anbringen, dann gleich wieder du, Julia. Warte, da kommen wir wieder auf das, was du vorher ein bisschen gesagt hast. Ich bin einfach der Meinung, dass es schon so ist, dass es schwierig ist für mich nachzuvollziehen, was Rassismus ist, weil ich es nicht erlebt habe, das ist richtig. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich kognitiv wahrnehmen kann, was falsch und was richtig ist. Und deswegen ich der Meinung bin, dass Rassismus falsch ist und das dann doch auch irgendwo verstehe. Weil das ein bisschen auf dieses Anspiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe jemanden, einen farbigen Freund oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Problem, aber ich muss das einfach kognitiv erfahren und ich glaube, das kann ich. Also das ist schon möglich, auch als ja nicht People of Color oder deren Rassismus noch nicht erlebt habe. Weil ich finde, das ist auch ein bisschen, und da darfst du mich jetzt nicht falsch verstehen, Martin, aber ich finde, das ist auch ein bisschen zu, es macht es uns auch, sage ich jetzt mal, der nicht Rassismus erfahren hat, ein bisschen zu einfach auf lange Sicht. Ja, ich habe das nicht erfahren, ich verstehe, ich kann es nicht verstehen. Und das glaube ich nicht, ich muss mich einfach damit beschäftigen. Weißt du, ich glaube, dass man sich da selber auch oft keinen Gefallen tut, oder der Bewegung, wenn man sagt, ah, ihr könnt es gar nicht verstehen, weil ihr seid nicht, ihr habt es nicht am eigenen Leib erfahren. Doch kann man schon, man muss es einfach, man muss reden, man muss es dann kognitiv erfahren, auf dieser, nicht auf der emotionalen, sondern auf der kognitiven Ebene. Weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will, dass es oft gar nicht so gut ist, glaube ich, immer zu sagen, ihr könnt es nicht, gar nicht verstehen, sondern ihr müsst es verstehen. Das, glaube ich, wäre vielleicht der bessere Wortschatz hier.
Ja, also
schwierig, Entschuldigung.
Also gar nicht. Also Julia hatte ja eine Frage gestellt, wo Julia auch darauf eingeht, diesen strukturellen, institutionellen und institutionellen Rassismus. Und da muss ich ganz klar sagen, also bei den Diversity-Schulungen, die wir machen, gehen wir auf die Begrifflichkeiten ein. Ne? Was bedeutet White Privilege oder Structural Racism? Diese Sachen und belegen diese auch mit Beispielen. Ja, einerseits, ich weiß, was du meinst, Karl, aber kannst du wirklich nachvollziehen, hast du strukturellen Rassismus erlebt, institutionellen Rassismus, zwischenmenschlichen und individuellen Rassismus? Weißt du, was es bedeutet? Zum Beispiel, wenn nehmen wir an, beim DEB, also der Sportverband. Ich denke, okay, vielleicht nicht den, okay, nehmen wir DEB oder ein IHF, wie auch immer. Ich denke, das ist ein sehr gutes Spiegelbild für diese Ungleichheiten unserer Gesellschaft, insbesondere in diesen Führungsgremien, die vielleicht auch sagen wie du, Karl, ja, ich kann das kognitiv nachvollziehen, dass das ist nicht richtig. Und ich glaube, einerseits, ja, ist es okay zu sagen, ich kann Rassismus irgendwie in gewisser Weise identifizieren, aber es ist doch anders, wenn man das selber erlebt hat.
Das würde ich auch so sehen. Also da bin ich 100% bei dir, ja.
Und wir haben ja empirische Belege. Es ist ja nicht so, dass man das von Hören und Sagen erzählt. Wir haben ja in Deutschland empirische Belege dafür, dass es diese Ungleichheiten gibt in der Gesellschaft. Wir haben ein sehr diskriminierendes und rassistisches Bildungssystem, was sehr früh gerade Kinder mit Migrationsgeschichte aussiebt. Ich habe es selbst erlebt in der Grundschule, das war ja wie in Berlin Neukölln auf eine Schule zu gehen. Viele also Gastarbeiterkinder aus verschiedenen Ländern, Türkei, und so weiter. Und gerade die sind dann oft nach der vierten Klasse, mussten dann in die Hauptschule oder Sonderschule. Ja, und dann weiß man doch, was dann passiert in der Zukunft. Die haben keine Zukunft, ja. Und dann haben wir empirische Belege dafür, dass bei gleicher, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung. Und nur weil man einen anderen Namen hat, also Mehmet oder, aber ein deutscher Staatsbürger ist, nicht mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, obwohl man, und wenn man Karl heißt zum Beispiel, Karl Müller, dann wirst du sofort eingeladen, wenn du die gleichen Eignungen und Befähigungen hast. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, du nicht ganz nachvollziehen kannst.
Aber deswegen, genau das ist der Punkt. Ich bin noch nie nicht zu einem Bewerbungsgespräch wegen meinem Namen eingeladen worden. Das ist absolut richtig. Aber vielleicht bin ja ich der, der jemanden einlädt zum Bewerbungsgespräch. Und deswegen muss ich es kognitiv verstehen. Weißt du, ich denke, das ist, ja. deswegen brauchen wir uns doch irgendwo alle. Auf das wollte ich eigentlich hinaus, dass man nicht sagen kann, du kannst es gar nicht verstehen und damit ist die Diskussion beendet, sondern die Diskussion geht ja da erst los. Müssen ist immer so ein großes Wort, aber du solltest es auf alle Fälle verstehen und warum das so ist, damit du genau diesen Fehler nicht machst. Das meinte ich eigentlich, weißt du, dass die Diskussion da nicht aufhören kann, du kannst es nicht verstehen und dann drehe ich mich um, sondern hey, hör mir zu, ich möchte gerne zuhören und das muss dann von beiden Seiten kommen. Das war eigentlich mein, vielleicht habe ich das vorher nicht so gut genug ausgedrückt, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass die Diskussion weitergehen muss oder der Diskurs und nicht dort aufhören muss, du kannst es nicht verstehen.
Nein, absolut. Aber ich glaube, man kann es auch Menschen nicht verübeln, die ihr Leben lang sich rechtfertigen müssen, die jeden Tag mit Alltagsrassismen, Mikroaggressionen zu tun haben, mit rassistischen Handlungen auf Arbeit, in jeglichen Bereich des sozialen Lebens sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, man kann es dann auch nicht verübeln, wenn dann für einige der Zeitpunkt erreicht ist, zu sagen, hey, ich bin einfach nur müde, ich kann nicht mehr, ich bin nicht der, ich bin kein Antirassismus-Botschafter oder Dozent oder freiwilliger Dozent, unbezahlt, der jeden alles erklären muss. Ich glaube, das kann man nicht verübeln. Ich kann deine Argumentation verstehen, Karl, das ist richtig. Es ist wichtig, den Diskurs zu halten, dass man gerade jetzt durch diese Black Lives Matter-Bewegung, wo eine gewisse Zeit gekommen ist, wo Menschen zuhören wollen. Der Zeitpunkt ist gekommen, versucht, Dinge verständlich zu erklären, warum manche Dinge so laufen, Rassismen, Diskriminierungsmechanismen sichtbar zu machen, den Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, schaut euch das mal an, wie ihr das macht. Und nochmal darauf zurückzukommen, zu deinem Punkt, Karl, wo du gesagt hast, ja, ich kann ja Leute einladen. Ich denke, da müssen sich nicht nur die Sportverbände fragen. Generell, wenn man sich das anschaut und diese Homogenität sehen, kaum Diversität, das zeigt für mich einfach nur, dass diese Stimmen, die, und es ist ja nicht nur Eishockey, es können ja auch andere Sportverbände sein. Ja, was weiß ich, Ski oder Bobfahren oder Handball oder Leichtathletik. Ja, einerseits zeigt mir das, vielleicht sind Players of Color ja auf dem Feld. Ja, können sie das gerne, sind sie vielleicht oder gegebenenfalls willkommen. Aber in der Vorstandsetage, wo entschieden wird, da sind sie nicht willkommen. Da zählt ihre Stimme nicht, ihre Perspektive. Und dann kann man natürlich argumentieren, ja, aber keiner bewirbt sich und so weiter. Und das ist auch so eine Ausrede, die viele nutzen, viele DAX-Unternehmen, die sagen, keiner bewirbt sich. Und dann bewerben sich Leute und dann heißt es, ah, die sind nicht qualifiziert genug. Und dann sind sie qualifiziert und dann gibt es wieder eine Ausrede. Und das Spiel geht ja so weiter, ja. Und ich denke, es ist wichtig, und deswegen habe ich ja gesagt, die Entscheidungspersonen, die an der Macht sind, sind ja nicht umsonst dort an der Position, wo sie wirklich entscheiden können, wo sie wirklich mitgestalten können. Und dann zu sagen, hey, wir brauchen diese Menschen. Und Deutschland ist ein ressourcenarmes Land. Wir haben keine Ölfelder und so weiter. Das einzige Kapital, was dieses Land hat, sind doch die Menschen, ihre Köpfe. Und diese werden immer bunter. Wenn ich als Verbandschef vom Eishockey zu entscheiden hätte, würde ich sagen, wir brauchen diese Menschen auch in unseren Strukturen. Nicht, dass sie einen Bonus haben oder sowas. Natürlich qualifiziert, aber sie müssen nicht zwingend aus einem Eishockey-Haushalt kommen. Aber wir brauchen sie. Vielleicht können wir auch mit denen neue Demografien erreichen, neue Mitglieder bekommen, für andere schmackhaft machen diesen Sport. Wir versuchen das ja mit Hockey's Diversity. Zum Beispiel, wir haben, für uns ist halt Begegnung sehr wichtig. Was wir halt versuchen mit unseren Projekten wie Hockey is Diversity meets Punkrock, da arbeiten wir mit den Punkrockern Chris Number Two von Anti-Flag zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bands kennt, ob ihr Punkrock überhaupt mögt. Oder von Eric Melvin von der Band NoFX. wo wir zeigen, Eishockey ist ein inklusiver Sport, wo wir Para-Eishockeyspieler einladen, Frauen-Eishockeyspielerinnen, aber auch diese Begegnung schaffen zwischen Punkrock-Fans und normalen, also Eishockey-Fans, die wir so kennen von den Stadien. Und das, ich glaube, die Begegnung baut viele Vorurteile ab. Und das machen wir auch mit Spielen, also vor der Corona-Zeit natürlich, wo wir also Flüchtlingsfamilie einladen zu einem Spiel, weil es gibt ja leider immer noch rassistische Vorfälle in unseren Fankurven, wenn Andersaussehende dann vor Ort sind, die dann ja rassistisch angegangen, wenn das Schwarze sind, dann was weiß ich, Affenrufe oder also rassistische Kommentare abgeben. Wir wollen diese Begegnung trotzdem schaffen. Wir haben das gemacht mit also Familien aus Kamerun. Und ja, vielleicht gewinnen wir auch diese als Fans, ja. Und ich glaube auch durch diesen demografischen Wandel werden sich auch die Fankurven in unserem Land verändern.
Ja, ich glaube, bevor Julia dann du die nächste Frage, das ist ein ganz großer Punkt, diese Begegnung miteinander zu sprechen, das ist meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste, weil man sieht ja eben auch in der Empirie, dass ja Menschen, die da oft sehr viele Vorurteile haben, auch noch nie mit solchen Menschen, denen sie Vorurteile gegenüber haben, gesprochen haben. Jetzt habe ich ganz oft haben benutzt, das ist natürlich jetzt germanistisch schwierig, aber es ist doch so, oder Martin, das ist, wenn man sich das anschaut, Absolut. Ich habe noch nie Begegnung gehabt mit solchen Menschen und trotzdem, oder auch mit anderen Religionen, ich habe Angst vor anderen Religionen und habe mich noch nie damit beschäftigt, auseinandergesetzt oder jemanden getroffen aus dieser Religion und das ist natürlich schon schwierig, muss man.
Ja, da hast du vollkommen recht, Karl, weil ich habe ja 6 Jahre in Amerika gelebt. Ich glaube, in Deutschland zum Beispiel hätte ich nie die Möglichkeit gehabt. Ich habe ja ein halbes Semester mit Kommilitonen aus Saudi-Arabien zusammengelebt, aber richtig traditionell. Auf dem Boden gesessen, mit Händen zu Abend gegessen zum Beispiel. Die mussten 5-mal am Tag beten. So habe ich ihre Kultur kennengelernt. Ja, das hätte ich in Deutschland, glaube ich, nie so geschafft kennenzulernen. Auch durch meinen Vater, also meine Welt war eigentlich immer bunt. Also mein Vater war ja auch Taekwondo-Trainer und Prüfer. Wir hatten immer Besuch, also türkische Freunde zu Besuch bei uns oder auch Spanier, Griechen, also verschiedene Nationalitäten, die da waren. Ja, ich glaube, die Begegnung ist immens wichtig und leider, da gebe ich dir vollkommen recht, Karl, ist es ja so, dass gerade da, wo der Anteil von Menschen mit internationaler Geschichte sehr gering ist, ist ja der Hass oder der Hass gegenüber Fremden hoch. Das ist doch das Paradoxe.
Ja, und auch dieses fehlende Wissen oder diese Vorurteile, wie wir es gerade gesagt haben, das ist einmal so ein Learning aus unseren interkulturellen Qualifizierungsmaßnahmen, wenn sie dann hergehen. Die erste Aussage ist immer, was? Na, Asylanten brauche ich jetzt keine bei mir im Verein, weil die haben kein Geld, die fangen alle erst mit 12, 14 das Spielen an, das kann ich nicht brauchen, weil die halt alle in diesem leistungsorientierten System drinnen sind und immer nur ein Bild vor Augen haben, wenn man zu ihnen sagt, möchtet ihr nicht mal verstärkt auf Kinder mit Migrationshintergrund zugehen? Dann ist es in erster Linie ist es der Asylant, der kein Geld hat und der zu alt ist. Und das ist Wahnsinn und das ist so traurig und das müssen wir. Das sehe ich absolut in unserer Pflicht, dass wir das abbauen und denen mal ihre Scheuklappen wegnehmen und sagen, Freunde, die Welt schaut ein bisschen anders aus da draußen.
Ja, und wie ich auch vorhin erwähnt habe, Julia, wir kennen doch die Statistiken. Nicht jeder der Tausenden von Jugendspielern wird ein Leon Dreiseitel oder ein Dominik Cahun oder so. Ja, wir kennen diese Statistiken. Wie viele davon werden Profispieler? Ja, und dann verstehe ich auch diese Argumentation nicht. Ja, der Fußball nimmt uns so viel Licht weg, der gibt uns keine Möglichkeit, uns irgendwie gesellschaftlich so zu präsentieren, wie wir wollen. Dann müssen wir aber auch die Arbeit machen, weil wir können nicht alle zu Profispielern ausbilden. Wir müssen auch viele zu Fans gewinnen. Und das wollen wir ja mit Hockey's Diversity schaffen, indem wir diese Begegnungen schaffen. Ne? Weil wir wissen, diese werden vielleicht nicht Profispieler werden, aber dafür haben wir neue Fans für den Sport. Und das brauchen wir. Wenn der Sport wachsen möchte, muss er das machen.
Und eben nicht nur Fans, sondern das ist immer, was ich immer sage, sondern du hast Funktionäre, du hast ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen etc. pp. Und dann kommt diese auch diese Diversität von vorne ganz alleine. Das ist auch immer der große Punkt, ist vielleicht jetzt ein kurzes anderes Thema, aber ich denke, jedes Kind, das bei uns anfängt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, ist ein Talent. Ja, das kann man jetzt halt einfach, um das mal so auszudrücken, ganz plakativ, ist ein Talent. Es hat Freude am Eishockey, ist intrinsisch motiviert, möchte gern bei uns sein, ist ein Talent. Und wenn es dann eben kein Profispieler oder Spielerin wird, ja, dann ist halt, wie du sagst, Fan, ehrenamtliche Mitarbeiterin, Trainer, Funktionär etc. pp. Und das ist doch, man darf das immer nicht vergessen. Man fokussiert sich immer ganz oft nur auf den einen Spieler oder die Spielerin. Aber es gibt auch ganz viele breite Aufgaben, die wir haben in unserer Sportart.
Ja, absolut. Wir sagen ja sehr oft, dass Sport hat ja so eine, wir zitieren ja Nelson Mandela sehr oft oder sagen dann, ja, der Sport hat diese integrative Kraft. Das wird ja so hochgejubelt und ja, und dann sieht man das aber nicht. Man sieht das vielleicht auf dem Spielfeld, aber nicht in diesen gerade diese Position, die du jetzt gerade gemeint hast, ja, als Kommentatoren oder als Volontär oder als Stadionsprecher, als Security-Mitarbeiter, hinter der Bande als Coach. Und es geht ja weiter so weit, ja, und das, ja, daran müssen wir arbeiten.
Oder auch einfach die Mama, die dann einen Kuchen bringt beim nächsten Mal, ja. Das ist doch auch alles so wichtig, ja. Dann ist halt der, was die Julia gemeint hat, dann ist halt der, fängt erst mit 12 Jahren an. Wird das dann vielleicht jemals, wie du sagst, der Leon Dreisaitl? Nein. Aber der hat Freude an dem Ganzen. Die Mama bringt dann und der Papa bringen dann Kuchen mit beim nächsten Mal und ja, und alles ist gut, ja, beim nächsten Spiel oder zum Training oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch, das darf man nicht vergessen, dass das eben auch wichtig ist, ja.
Ja, vielleicht kann man den auch als Coach gewinnen, ja, für Nachwuchs. Der muss ja nicht. Wir haben ja unser internationales U17-Turnier, was wir mit den Eisbären Juniors Berlin in Kooperation organisieren. Und das ist immer ganz spannend zu sehen, wie die schwedische Mannschaft, das sind ja Spitzenteams, wir hatten ja Växjö Lakers zum Beispiel dabei, zu sehen, wie die das angehen, ja. Oder bei allen Mannschaften sieht man schon sehr so ältere Coaches, würde ich mal so sagen, ohne irgendwie diskriminierend zu klingen. Und dann sieht man bei der schwedischen Mannschaft, das sind nur Anfang, Mitte 20, ja. Und das ist der Wahnsinn eigentlich, wie die das aufbauen, wie die der schwedische Verband sowas gewollt auch aufbauen möchte, junge Menschen in Führungspositionen aufzubauen. Das ist, finde ich, das ist nachhaltig. Das ist hat vielleicht jetzt nicht mit der Thematik zu tun. Es wäre natürlich schön, wenn wir sowas machen können mit auch Coaches of Color, mehr Diversität unter den Coaches, absolut. Aber dieser Ansatz von den Schweden finde ich einfach fantastisch.
Ich soll die Zukunftsfrage raushauen.
Ja.
Was denkst du, Martin, wieso, sagen wir mal in diesem 5-Jahres-Bezug oder in 5 Jahren, 10 Jahren, wird sich da einiges verändern bezüglich Rassismus, Diversität in Deutschland? Bist du da eher positiv oder eher negativ gestimmt?
Ich kann nur so viel sagen, dass ich hoffe, dass die Sportwelt sich dieser Thematik stellt und das aber mit einem ehrlichen und einem authentischen Engagement, denn eine Generation von Player of Color, die haben nicht mehr die Zeit, 5 bis 10 Jahre zu warten, bis sich die Dinge ändern. Die Zeit ist jetzt und wir von Hockey is Diversity werden unseren Beitrag dazu leisten, unsere Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen. Wir hoffen auf Zuspruch von den Eishockey-Teams. Wir hoffen auf Zuspruch auch von euch. Unterstützung von Organisationen, Verbänden, Spielern, die Teil der Lösung sein wollen.
Ja, Martin, dann ist doch, besser kann man es gar nicht abschließen. Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Danke, Martin, danke für deine Zeit und unbesiegbar bleiben. Danke, macht's gut.
Vielen Dank euch.